Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, was aus meinen ehemaligen Tenbagger-Aktien geworden ist. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch noch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Zudem der Disclaimer, dass alle Texte sowie die Hinweise keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren darstellen. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. "2021 habe ich mit dem Projekt Tenbagger gestartet. Ziel war es, Aktien zu finden, die das Potenzial haben, sich innerhalb von 10 Jahren zu verzehnfachen. Im Gegensatz zu anderen Finanzinfluencern ist es mein Ziel, die Aktien über den gesamten Zeitraum durch alle Höhen und Tiefen zu verfolgen und euch jedes Jahr ein Update zu geben. Aktuell befinden wir uns im zweiten Jahr. Das heißt, in dieser Folge wird es im Schwerpunkt um den Zeitraum vom August 2022 bis August 2023 gehen. Wer sich für die älteren Zeiträume interessiert oder für die Gründe zur Auswahl der Unternehmen bzw. der jeweiligen Geschäftsmodelle, dem empfehle ich, bei den damaligen Folgen vorbeizuschauen. Wie auch beim letzten Mal möchte ich, bevor ich zu den einzelnen Unternehmen komme, noch einmal grob die Entwicklung des Gesamtmarktes beschreiben. Die Inflation wird langsam wieder unter Kontrolle gebracht, auch durch das stärkere Eingreifen der Notenbanken. Die als eine der Maßnahmen gegen die Inflation durchgeführten Zinsanhebungen sollten zunächst erschöpft sein. Die Zinsen nähern sich damit den angestrebten Höchststand durch die Zentralbanken. In der Folge beginnt allerdings auch die Wirtschaft, sich merklich abzukühlen. Insbesondere die zinsintensiven Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel Gewerbeimmobilien und der Immobilienmarkt als Ganzes, stehen unter Druck. Obwohl die Zinsen die Wirtschaft belasten, gibt es auch einen Hoffnungsschimmer, und zwar AI. Durch die Veröffentlichung des Large Language Models von OpenAI namens ChatGPT ist nun dieses Thema und damit mögliche Einsparungen oder Produktivitätsgewinne sehr stark in den Fokus der Investoren gerückt. Schwenken wir nun von wirtschaftlichen zu politischen Themen. Im Ukraine-Krieg ist weiterhin keine schnelle Lösung in Sicht. Darüber hinaus hat sich auch das Säbelrasseln zwischen China und Taiwan verstärkt. Man hat insgesamt den Eindruck, dass die geopolitischen Spannungsfelder größer werden. Die Wirtschaft agiert gewohnt umsichtig. Man erkennt, dass viele Unternehmen und Länder versuchen bereits im Vorfeld, ihre Abhängigkeiten von diesen problematischen Gebieten, insbesondere bei kritischen Technologien, zu reduzieren. Der MSCI World hat sich mit ca. 8% positiv entwickelt, der DAX mit über 18% sogar noch deutlich besser. In Summe also ein solides Jahr für den Finanzmarkt. Beginnen wir zunächst mit Platz 10, Xylem. Die wohl spannendste Meldung von Xylem war, dass der große Mitbewerber Evoqua für den stolzen Preis von 7,5 Milliarden US-Dollar übernommen wurde. Dadurch entstehen für das Unternehmen nach eigenen Angaben nun bedeutsame weitere Wachstumsmöglichkeiten. Zudem geht man davon aus, dass man Synergien heben kann durch zum Beispiel die Aufhebung der bisher bestehenden Doppelstruktur von zwei Unternehmen. Die Übernahme ist noch sehr frisch, aber das Unternehmen meldete zuletzt im Earnings Call, dass alles bestens nach Plan verlaufe. Die Nachfrage nach den Produkten ist weiterhin intakt. Wasser ist auch weiterhin ein wichtiges Thema, zudem bieten die Produkte von Xylem auch die Möglichkeit, CO2 zu sparen, was gerade aktuell, Stichwort Klimawandel, auch ein sehr spannender Bereich ist. Diese Tatsache sieht man auch in den Zahlen, die sehr robust ausgefallen sind. Zudem wurde die Guidance für das Jahr angehoben. Man kann also verkürzt sagen, operativ läuft es. Die Bewertung ist dennoch schon sehr sportlich und nimmt bereits viel des zukünftigen Potenzials vorweg, wobei man fairerweise ergänzen muss, dass das Unternehmen nie günstig bewertet war. Im letzten Betrachtungsjahr hat die Aktie einen Kursplus von ca. 15% geschafft. Seit Beginn unserer Beobachtung liegt die Aktie bei plus minus null, was allerdings in Anbetracht von dem turbulenten Gesamtmarkt vertretbar ist. Mein persönlicher Einstiegskurs liegt bei 53,50 Euro. Und ich plane auch definitiv nicht eine meiner Aktien zu verkaufen. Für die Zukunft des Unternehmens bin ich weiterhin sehr optimistisch. Unser Platz 9, Palantir, hatte ein sehr spannendes letztes Jahr. Zunächst einmal hat das Unternehmen einen operativen Gewinn erwirtschaftet. Diese Nachricht klingt erstmal nicht spannend, hat aber zwei wichtige Erkenntnisse bei genauerer Betrachtung zur Folge. Ein Unternehmen, welches über Geld verfügt und gleichzeitig einen Gewinn erwirtschaftet, kann nicht pleite gehen, gerade in der aktuellen Zeit steigender Zinsen eine nicht ganz zu vernachlässigende Tatsache. Zum anderen ermöglicht die Profitabilität die Aufnahme in den prestigeträchtigen S&P 500 und beschert dadurch dem Unternehmen weiteren Rückenwind durch die deshalb verstärkte Investition von zum Beispiel Indexfonds. Dabei handelt es sich aber fast schon um den unspektakulären Teil des vergangenen Jahres. Viel spannender und bedeutender war die Tatsache, dass durch ChatGPT das Thema künstliche Intelligenz mit einem Mal der ganzen Welt bekannt wurde. Dieser Trend hat auch bei Palantir voll eingeschlagen und den Kurs deutlichen Schwung verliehen. Alex Karp, der CEO, sprach selbst an dieser Stelle von einem deutlich beschleunigten Wachstum. In Börsenkreisen wird teilweise kontrovers darüber diskutiert, ob Palantir wirklich ein KI-Profiteur ist oder doch nur ein Trittbrettfahrer. Nach Prüfung diverser Quellen und Expertenmeinungen komme ich persönlich zur Einschätzung, dass Palantir ein realer Profiteur ist, akzeptiere aber auch andere Meinungen. Der Grund für meine Einschätzung liegt darin, dass Palantir im Vergleich zu vielen anderen KI-Plattformen bereits bei der Datenstrukturierung anfängt. Während man bei ChatGPT beispielsweise nicht nachvollziehen kann, auf welche Daten für eine Antwort zurückgegriffen wurde, kann das Palantir deutlich besser steuern. Beispielsweise könnten die Auskunftsrechte eines CEOs andere sein als die eines Innendienstmitarbeiters. Ein Außendienstmitarbeiter oder externer Dienstleister wiederum könnte mit ganz anderen Antworten rechnen, weil Palantir klare Erkenntnisse über die Daten und ihre Struktur, zum Beispiel deren Klassifizierung, besitzt. Der YouTuber Amit Kokea hat diesen Umstand sehr schön in einem Video zusammengefasst. Wer sich für Palantir im Detail interessiert, sollte dem Kanal unbedingt mal einen Besuch abstatten. Denn gerade in der heutigen Zeit ist das Thema Datensicherheit genauso entscheidend wie das Thema künstliche Intelligenz. Palantir ist eine der wenigen Firmen, die beides zuverlässig auch für große Unternehmen oder politische Institutionen vereint. Die Aktie hat seit letztem Jahr 75% Gewinn gemacht und ist seit Beginn unserer Aufzeichnung nun bei ca. plus minus null, ähnlich Xylem, allerdings mit deutlich größerer Volatilität. Palantir ist mittlerweile sehr sportlich bewertet und es wird dauern, bis die Aktie in ihre Bewertung hineinwächst. Allerdings halte ich das weiterhin für möglich, ebenso wie die als Ziel gesetzte Verzehnfachung. Nebenbei profitiert die Firma auch von den geopolitischen Spannungen weltweit und hat dadurch auch gewisse defensive Qualitäten. Mein persönlicher Einstandskurs liegt weiterhin bei 13,50 Euro. Einen Verkauf plane ich nicht. Platz 8 belegte Blue Prism. Das Unternehmen wurde bereits letztes Jahr mit einem deutlichen Aufschlag aufgekauft von SS&C. Da ich bereits in der Folge letztes Jahr darüber berichtet hatte, werde ich hier nicht mehr darauf eingehen und daher direkt zu Platz 7 überleiten. Platz 7 wurde von Pinterest belegt. Das letzte Jahr von Pinterest war von einigen personellen Wechseln bestimmt. Nachdem der neue CEO Bill Reedy im Sommer letzten Jahres angefangen hat, bleibt erstmal scheinbar kein Stein auf den anderen. Das Unternehmen hat seitdem eine neue Chefjuristin, eine neue Produktvorständin und eine neue Finanzvorständin bekommen, um nur ein paar der Wechsel zu nennen. Man darf gespannt sein, welche Effekte diese Wechsel langfristig auf das Unternehmen haben. Auf jeden Fall kann man bereits festhalten, dass der neue CEO frischen Wind in die Firma bringt. Abgesehen von frischem Wind belastet aber der neue Chef auch gleichzeitig ordentlich die Kasse. Laut Medienberichten verdiente er 2022 knapp 123 Millionen und damit mehr als Tim Cook, der CEO von Apple. Ob er sein Geld wert ist, wird erst die Zukunft zeigen. Das letzte Jahr war nicht nur das Jahr der Personalwechsel, sondern auch das Jahr der Kooperationen und Partnerschaften. Pinterest kommunizierte Partnerschaften mit Dotdash, Amazon, Warner Music und sogar eine Kooperation mit dem Louvre Museum. Man sieht also, hinter den Kulissen passiert einiges. Der Aktienkurs zeigt sich davon aber zunächst noch weitestgehend unbeeindruckt. Nach dem Corona-Höhenflug und der nun erwarteten Rezession fällt es Investoren schwer, die zukünftige Entwicklung einzuschätzen. Auffällig ist, dass der aktivistische Investor Elliott Hedgefonds ebenfalls eine langfristige Kooperation mit Pinterest eingegangen ist und einen Sitz im Aufsichtsrat erhalten hat. Gut möglich, dass einige dieser Veränderungen auch aufgrund von diesem Einfluss passiert sind. Zur Partnerschaft mit Amazon hat der CEO Folgendes zu sagen. Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für die tollen Brands, die bereits auf Pinterest sind und wird unseren Usern ebenso wie Marken und Werbetreibenden ein umfassendes Kauferlebnis bieten. Das passt zu unserem Ziel, jeden Pin auf der Plattform shoppable zu machen. Die Aktie hat seit Beginn unserer Beobachtung 50% Verlust gemacht, im letzten Jahr allerdings ca. 45% Gewinn. Mein persönlicher Einstiegskurs liegt bei $28. Persönlich glaube ich weiterhin an eine sehr positive Zukunft von Pinterest. Wir werden sehen, ob ich mit meiner Vermutung recht behalte. Platz 6 meiner 10-Bagger-Liste ist Yandex. Bei Yandex gibt es wenig Neues zu berichten. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist die Firma weiterhin von den Sanktionen betroffen und der Handel der Aktie außerhalb Russlands ausgesetzt. Eine reale Kursentwicklung ist dadurch praktisch kaum ermittelbar. Daher werde ich auch keine in diesem Fall nennen. Wie aber bereits in der letzten Folge erwähnt, bedeutet das nicht automatisch, dass es der Firma schlecht geht. Dadurch, dass sich zahlreiche ausländische Unternehmen aus Russland zurückgezogen haben, hat Yandex eine gewisse Monopolstellung erhalten. Spannend ist, dass das Unternehmen versucht, durch eine Restrukturierung gewisse Unternehmensteile wieder handelbar an die Börse zu bringen. Ob das aber klappt oder nicht doch der russische Staat und seine Funktionäre dem Plan einen Strich durch die Rechnung machen, bleibt offen. Persönlich bin ich mit einem durchschnittlichen Kurs von 50 Euro investiert, rechne aber ehrlich gesagt nicht damit, auf absehbare Zeit diesen Kurs wiederzusehen. Ich denke außerdem, dass die Aktie vermutlich keine Chance mehr auf eine Verzehnfachung hat. Bleiben wir gespannt. Platz 5 meiner 10-Bagger-Liste hatte Jabil erobert. Jabil ist eine dieser wundervollen Firmen, die bei den meisten Investoren vollständig unter dem Radar fliegen. Das Geschäftsmodell ist dabei spannender, als viele auf den ersten Blick vermuten würden. Neben dem Gesundheitswesen oder dem 3D-Druck unterstützen die Produkte von Jabil zum Beispiel auch die Energiewende. Die Geschäfte laufen prächtig. Das erkennt man auch daran, dass Jabil erst im Juni seine Geschäftsprognose angehoben hat. An dieser Stelle darf man aber auch dem Management auf die Schulter klopfen, das noch vor wenigen Jahren ein mächtiges Aktienrückkaufsprogramm beschlossen hat. Zum heutigen Zeitpunkt muss man sagen, eine weitere gute Entscheidung der Geschäftsleitung. Apropos Management, Jabil hat einen neuen CEO zum 1.5. bekommen, und zwar Kenneth Wilson. Dieser beerbt damit den ehemaligen CEO Mark Mandelow. Mark bleibt aber dem Unternehmen noch erhalten und wechselt in den Aufsichtsrat. Beeindruckend finde ich, dass sowohl Mark als auch Kenneth beide Jabil-Urgesteine sind und das Unternehmen bereits viele, viele Jahre begleitet haben. Kenneth ist Jabil im Jahr 2000 beigetreten. Das spricht aus meiner Sicht für ein tolles Betriebsklima und gute Entwicklungschancen. Wie bereits erwähnt, läuft das Unternehmen phänomenal und hat seit Beginn unserer Analyse ca. 100% gemacht, 72% davon im letzten Jahr. Mein persönlicher Einstiegskurs liegt bei 49,60 €. Persönlich könnte ich mir vorstellen, dass Jabil bisher die besten Chancen aus unserer Liste für eine echte Verzehnfachung hat. Ich liege auch schon eine ganze Zeit lang auf der Lauer, um mögliche Kursschwächen für Nachkäufe zu nutzen. Aktuell zeigt sich aber die Aktie bärenstark. Platz 4 meiner 10-Bagger-Liste gehört Ormat Technologies. Der Umsatz des Stromsegments stieg im ersten Quartal 2023 um 4,8% im Vergleich zu 2022 durch Portfolioerweiterung. Zum Beispiel wurden die Geothermiekraftwerke CD4, Tungsten und Heber 2 hinzugefügt. Der Umsatz des Produktsegments ging im ersten Quartal 2023 im Vergleich zu 2022 um 31% zurück, was hauptsächlich auf den Zeitpunkt der Umsatzrealisierung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückzuführen ist. Trotz dieses Umsatzrückganges im Jahresvergleich geht Ormat davon aus, dass der Umsatz im Gesamtjahr steigen wird und dass sich die Margen in Zukunft verbessern werden durch eine deutlich erhöhte Nachfrage. Der Umsatz des Energiespeichersegments ging im ersten Quartal 2023 im Vergleich zu 2022 um 25% zurück, was hauptsächlich auf niedrigere Energietarife zurückzuführen ist, die von den PJM-Anlagen erfasst werden. Der Echtzeitmarkt von PJM ist ein Spotmarkt, das heißt, das Produkt wird zur sofortigen Lieferung beschafft. Der aktuelle Preis wird basierend auf den tatsächlichen Netzbetriebsbedingungen berechnet. Alles in allem kann man sagen, dass der Energiemarkt insgesamt ein eher schweres Jahr hatte, nach dem extremen Anstieg im Jahr davor. Nichtsdestotrotz bleiben die langfristigen Wachstumstreiber intakt und auch das Geschäft scheint solide weiterzulaufen, auch wenn die zuletzt kurzfristigen Übertreibungen am Energiemarkt aufgrund dem Ukraine-Krieg abgeflacht sind. Bezüglich dem Shortseller-Bericht von Hindenburg Research, der nun schon ein paar Jahre alt ist, gibt es auch noch keine Neuigkeiten. Nur kurz zur Auffrischung. 8 Stunden nach der Veröffentlichung des Berichts gab Ormat bekannt, dass der General Counsel und der Chief Compliance Officer des Unternehmens von seinen Aufgaben entbunden wurden. 2 Wochen später wurde berichtet, dass diese 2 Personen wegen Bestechung ausländischer Amtsträger im Zusammenhang mit früheren mutmaßlichen Korruptionshandlungen angeklagt werden könnten. Wie bereits erwähnt, gibt es aber aktuell keine Neuigkeiten mehr dazu und das Thema scheint im Sande zu verlaufen. In Summe somit alles beim Alten und wenig Bewegung. Was ich aber spannend finde, ist, dass sich die Anzahl der Aktien erhöht hat. Oder anders ausgedrückt, die Marktkapitalisierung hat sich stärker entwickelt als der Aktienkurs. Davon profitieren aber die alten Aktionäre leider nicht, da sie verwässert werden. Das wirft uns natürlich auch für das Tenbagger-Szenario etwas zurück, beziehungsweise erschwert uns das Vorankommen. Warten wir ab, ob das Management in den nächsten Jahren hier umdenkt und gegebenenfalls, wie zum Beispiel Jabil, Aktien zurückkauft. Ich würde es mir wünschen. Wobei das Management, Stichwort Shortseller-Bericht, aus meiner Sicht einer der Schwachpunkte bei Ormat ist. Mein persönlicher Einstiegskurs liegt bei ca. 50 Euro. Im letzten Jahr fiel die Aktie um 13%, wobei sie auf Sicht der letzten beiden Jahre immer noch 23% im Plus ist, was eine doch positive Entwicklung ist. Den dritten Platz in meiner Tenbagger-Liste hatte Mynaric belegt. Der Hersteller von Laserkommunikationsterminals hat ein grundsätzliches Problem, und zwar, dass er nicht profitabel ist. Wie bereits mehrfach erwähnt, führt das dazu, dass unprofitable Firmen sich refinanzieren müssen, entweder über die unbeliebte Ausgabe neuer Aktien, wodurch alte Aktionäre verwässert werden, oder über Fremdkapital. Dieser Weg ist aber nicht immer offen, da nicht jedes Geschäftsmodell und jede Geschäftszahlen große Finanzierungen ermöglichen, ähnlich einem privaten Kredit. Positiv kann man deshalb festhalten, dass, aus meiner Sicht, hier dem Unternehmen ganz gut gelungen ist, seinen Finanzierungsbedarf zu decken. Im Zuge der Finanzierung werden zwei nahestehende Unternehmen, die namentlich nicht genannt werden, eine Kapitalbeteiligung in Höhe von insgesamt 9,1% zeichnen und dafür 12,4 Millionen Euro zahlen. Die neuen Aktien werden zu 22 Euro ausgegeben. Zudem schließt man ein besichertes 5-jähriges Darlehen in Höhe von 75 Millionen Dollar ab. Zusammenfassend kann man sagen, Mynaric hat einen Großteil fremdfinanziert, was ich als positives Signal werte. Ohne eine solide Planung, wie das Geld zurückgezahlt werden könnte, würde das Unternehmen auch nur schwer einen Kredit in dieser Höhe bekommen. Für mich als Investor bestärkt mich das in meiner Hoffnung, dass fundamental etwas hinter den Wachstumsversprechungen steckt. Zudem kann das Unternehmen mit Mustafa Visioglu einen neuen CEO vermelden. Visioglu beerbt somit Bülent Altan, der wiederum in den Aufsichtsrat wechselt. Der neue CEO gilt ebenfalls als Raumfahrtveteran und soll insbesondere Mynaric auf seinen nächsten Schritt der Fertigung begleiten. Aus meiner Sicht ein nachvollziehbarer Schritt, der auch für das Erwachsenwerden von Mynaric spricht, da Bülent Altan immer kommuniziert hat, sich eher in der Startup-Phase des Unternehmens wohlzufühlen. Noch ausstehend für das Unternehmen ist ein offizieller Test seiner Laserkommunikationsterminals im Weltall. Dieser soll aber planmäßig noch dieses Jahr erfolgen. Man darf gespannt sein über die Ergebnisse. Sollten sie positiv ausfallen, könnte das die Aktie in neue Höhen katapultieren. Die Aktie von Mynaric ist im letzten Jahr um 22% gefallen. Mein persönlicher Einstiegskurs liegt bei 46 Euro. Somit bin ich aktuell ordentlich im Minus. Allerdings glaube ich weiterhin an die Zukunft des Unternehmens und sehe den Buchverlust gelassen. Die Silbermedaille in meiner damaligen Tenbagger-Liste hatte 2U belegt. Wie bereits in der letzten Folge angekündigt, kamen bei 2U aus meiner Sicht ein paar Managementfehler mit einer ungünstigen Gesamtmarktlage zusammen. Die Edex-Übernahme hat fast alle finanziellen Reserven aufgebraucht. Zudem senkt zwar die Edex-Übernahme langfristig die Kosten, aber ein direkter Gewinn wird erstmal nicht über die Akquisition erzielt. Auch wenn das Unternehmen im April von einem in Anführungszeichen starken Quartal gesprochen hat, muss man festhalten, die Umsätze sinken und der reine Free Cashflow ist immer noch negativ. Lediglich der bereinigte Free Cashflow ist positiv. Das bedeutet aber im Ergebnis immer noch, dass das Unternehmen jedes Quartal Geld verliert. Ohne größeren Kapitalpuffer stellt sich die Frage, wie das finanziert werden soll. Fremdkapital ist in der aktuellen Welt steigender Zinsen eine teure Wahl. Eine Alternative wäre eine Kapitalerhöhung, die allerdings die Altaktionäre verwässern würde. Zudem wäre das auch nach dem gewaltigen Kurssturz eigentlich eine Farce zum derzeitigen Kurs. Das Kapital, welches gehoben werden könnte, wäre vermutlich viel zu gering. Es handelt sich somit um einen Wettlauf gegen die Zeit. Schafft es das Unternehmen, profitabel zu werden, bevor ihnen das Geld ausgeht? Was mich in diesem Zusammenhang auch eher wenig mit Zuversicht erfüllt, ist die Tatsache, dass ein direkter Konkurrent von 2U, und zwar Jack, in einer Investorenkonferenz davon sprach, dass durch Chatbots mit künstlicher Intelligenz ein starker Konkurrent für Lernplattformen entstanden ist und dass dies zumindest bei Jack dazu geführt hat, dass die Abos deutlich zurückgegangen sind. Seit dem Start unserer Beobachtung ging es bei der Aktie um 90% nach unten. Im letzten Jahr waren es alleine 61%. Persönlich bin ich ebenfalls mit 78% im Minus und denke aktuell nicht, dass 2U noch den Turnaround oder gar einen Tenbagger schafft. Nachkäufe plane ich keine. Das letzte Unternehmen auf meiner Liste ist die Embracer Group. Embracer war ursprünglich das Unternehmen, bei dem ich die meiste Hoffnung auf einen Tenbagger hatte. Bis vor kurzem war diese Hoffnung auch noch sehr real, wurde aber dieses Jahr fundamental zerstört. Doch fangen wir erstmal langsam an. Die Financial Times zitierte im März diesen Jahres einen britischen Fondsmanager. Dieser beschrieb, dass durch die aggressiven Zukäufe es fast unmöglich sei, das wirkliche organische Wachstum von Embracer herauszufinden. Zudem fügte er hinzu, dass wenn die Musik stoppen würde, sie Probleme bekommen könnten, ihre Schulden zurückzuzahlen. Diese Information sollten wir im Hinterkopf behalten für das nun Kommende. Embracer hatte bereits gegen Ende letzten Jahres angekündigt, transformative Partnerschaften und Lizenzdeals abzuschließen und damit die zahlreichen Markenrechte und Entwicklerstudios optimal auslasten zu können. In Erwartung auf einen besonders großen Deal wurden auch die Prognosen entsprechend erhöht. Das klingt zunächst alles gut, doch dann passierte es. Ende Mai wurden die Quartalszahlen veröffentlicht und der CEO Lars Wingefort ließ die Hosen herunter. Der groß angekündigte Deal kommt nicht zustande. Die Prognose muss massiv gekürzt werden. Darüber hinaus wird angekündigt, dass Sparmaßnahmen eingeleitet werden müssen, um die Finanzen des Unternehmens stabil zu halten. Es gibt bestimmt einige Leute, die an dieser Stelle sagen werden, das kann ja mal passieren, dass ein Deal platzt. Und ja, dem stimme ich zu, aber die Art und Weise der Kommunikation wirft Zweifel an der Geschäftsführung auf. Nachdem die Aktie aufgrund dieser Nachrichten auf Talfahrt geht, verkündete das Management knapp 2 Monate später eine Kapitalerhöhung, ein absoluter Tiefschlag für alle verbleibenden Aktionäre. Eine Kapitalerhöhung auf diesem Niveau schreit nach einer Verzweiflungstat. Dazu kommt, dass nur wenige Wochen davor die Geschäftsleitung ausführlich den Aktionären ein Restrukturierungsprogramm schmackhaft machen wollte. Allerdings war an dieser Stelle noch nichts von einer Kapitalerhöhung zu hören. Erneut eine mehr als zweifelhafte Kommunikation, zudem die Maßnahmen für mich auch nicht nachvollziehbar sind. Anhand der offiziellen Zahlen liegt die Verschuldung von Embracer bei dem einfachen EBITDA nicht gerade gering, aber auch nicht extrem hoch. Werte ab dem dreifachen EBITDA gelten als hoch. Warum hat man sich also für so eine drastische Maßnahme entschieden, wo doch zumindest die offiziell bekannte Verschuldung in Ordnung scheint? Ein für mich ebenfalls nicht geklärter Punkt. In Summe muss ich sagen, dass mein Vertrauen in die Geschäftsleitung nachhaltig geschädigt wurde. Da diese Folge nicht nur von Embracer handelt, kann und möchte ich nicht noch näher auf die einzelnen Details eingehen. Ich denke aber, das grobe Bild konnte vermittelt werden. Wenn Embracer es schafft, seine vielen Rechte und Entwicklerstudios besser zu organisieren, kann aus meiner Sicht definitiv eine Trendwende gelingen. Ein erster Hoffnungsschimmer war, dass die letzten Spieleveröffentlichungen gut beim Publikum angekommen sind. Ob das aber bedeutet, dass die Trendwende gelingt, insbesondere mit dem bisherigen Management, ist zumindest für mich fraglich. Der Kurs fiel im letzten Jahr um mehr als 50%, von über 70 schwedischen Kronen auf ca. 30 schwedische Kronen. Mein persönlicher Einstiegskurs liegt bei 6,20 Euro, was wiederum knapp 72 schwedischen Kronen entspricht. Sowohl als Aktionär als auch als Mensch bin ich vom Unternehmen aktuell sehr enttäuscht. Ich halte meine Anteile und bin gespannt, ob die nächsten Jahre ein Turnaround gelingt. Nachkaufen werde ich aber nicht. Kommen wir nun zum Fazit. Unterstellt man, dass in jedes meiner Tenbagger-Unternehmen vor genau 12 Monaten 1.000 Euro jeweils investiert worden wären, wären aus diesen 10.000 Euro 10.840 Euro geworden. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 8,4% und damit fast exakt der Rendite des MSCI Worlds. In meiner Beispielberechnung habe ich bei Yandex und Blue Prism aus bekannten Gründen eine Rendite von jeweils 0% unterstellt. In Summe muss ich also sagen, dass ich mit der diesjährigen Performance der Tenbagger-Aktien zufrieden bin. Ich freue mich über eure Meinungen und über die zukünftige Entwicklung der Firmen.